Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jochen Fischer im Studio. Einen schönen guten Abend.
Wir wissen, dass die wirtschaftlichen Vorteile, die der Iran sich mit diesem Abkommen versprochen hat, in dem Umfang nur noch schwer zu realisieren sind ohne die Amerikaner. Aber ich glaube, es gibt auch ein politisch und strategisches Interesse, dieses Abkommen und damit den Dialog mit Europa aufrechtzuerhalten. Und das muss auch in Teheran erkannt werden.
Außenminister Heiko Maas will das Atomabkommen also retten. Wir berichten gleich zum Abschluss seiner Reise durch den Nahen Osten und auch in den Iran. Waffendeal mit Saudi-Arabien. US-Senat stellt sich gegen den Präsidenten. Wahl in Kasachstan, Unzufriedenheit mit dem Ergebnis. Deutscher Mühlentag, eine Reportage aus Abbenrode. Und im Hintergrund ab 18.40 Uhr, da geht es um den Kampf für faire Löhne. Außenminister Heiko Maas hat sich auf eine fast unlösbare Mission begeben. Bei einer Reise durch den Nahen Osten hat er versucht, Unterstützung zum Erhalt des Atomabkommens mit dem Iran zu erhalten. Er soll die iranische Atombombe verhindern, dem Land aber gleichzeitig wirtschaftliche Vorteile bringen. Heute hat Maas dazu lange Zeit mit dem iranischen Außenminister in Teheran gesprochen. Und seitdem die USA das Abkommen verlassen haben, ist die Vereinbarung nicht mehr viel wert. Die Europäer wollen zwar an ihr festhalten, können aber dem Widerstand der Amerikaner nicht viel entgegensetzen. Und wenn Iran das Atomabkommen ebenfalls verlässt, dann beginnt die alte Konfrontation wieder von vorne. Christian Buttgereit berichtet.
Bundesaußenminister Heiko Maas hat nach dem Gespräch mit seinem iranischen Amtskollegen Javad Zarif noch einmal an die iranische Führung appelliert, nicht aus dem Atomabkommen auszusteigen. Andernfalls würde die Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung zwischen Iran und den USA zunehmen, sagte Maas in der anschließenden Pressekonferenz. Er versprach, die europäischen Vertragspartner würden ihr Möglichstes tun, um die wirtschaftliche Lage Irans trotz der US-Sanktionen zu verbessern.
Dabei werden wir keine Wunder bewirken. Doch wir bemühen uns nach Kräften, alles zu tun, um ein Scheitern abzuwenden, etwa indem wir zurzeit sehr intensiv an der Operationalisierung des Zahlungsinstrumentes INSTEX arbeiten. Und dabei geht es auch voran.
Dieses alternative Zahlungsinstrument soll Handel unabhängig von US-Sanktionen ermöglichen. Eigentlich sollte es schon längst einsatzfähig sein. Die Iraner waren deshalb ungeduldig geworden. Für den iranischen Außenminister Javad Zarif hängen Fortschritte im wirtschaftlichen Bereich und die Zukunft des Atomabkommens unmittelbar zusammen. Wir können uns vorstellen, am Atomabkommen festzuhalten oder aber es einzustellen oder sogar zum ursprünglichen Zustand zurückzukehren. Das hängt ganz davon ab, ob und wie die europäische Seite ihre Verpflichtungen erfüllt. Außer INSTEX hat die europäische Seite offenbar nichts in der Hand, was sie Iran anbieten kann. Die Geschäftsführerin der deutsch-iranischen Industrie- und Handelskammer in Teheran, Dagmar von Bohnstein, setzt im Prinzip zwar große Hoffnungen in INSTEX, dämpft aber zugleich die Erwartungen.
Wir erhoffen uns von INSTEX viel. Ansonsten ist INSTEX natürlich in der ersten Phase nur im humanitären Bereich aktiv. Das heißt also für alle Maschinenbauer, für viele Sektoren wird es nicht nutzbar sein. Aber wir hoffen sehr, dass es in einer zweiten Phase dann auch auf andere Sektoren sich ausdehnen wird.
Das ist weit weniger, als die iranische Führung erwartet. Ihr geht es darum, wieder mehr Erdöl exportieren zu können, einst die wichtigste Einnahmequelle des Landes. Die iranische Regierung steht innenpolitisch massiv unter Druck. Will sie am Atomabkommen festhalten, muss sie der Bevölkerung und den Hardlinern handfeste Gründe präsentieren, warum sich das lohnt. Viel Hilfe vom deutschen Außenminister gab es da heute nicht. Bei dem zweistündigen Treffen von Maas und Zarif ging es auch um andere Themen, so wie etwa die Rolle iranischer Milizen in der Region.
Wir haben auch über andere regionale Themen gesprochen, insbesondere über die Lage in Syrien und auch im Jemen. Wir sind der Auffassung, dass diese Konflikte nur politisch, nicht militärisch gelöst werden können. Deshalb haben wir auch ein großes Interesse an dem Dialog mit dem Iran, der in diesen Regionen Einfluss hat und auch Einfluss ausübt.
Nach dem Gespräch mit Außenminister Zarif traf Maas mit Staatspräsident Rouhani zusammen. Ergebnisse dieses Treffens sind noch nicht bekannt.
Bundesaußenminister Maas hat mit seinem iranischen Kollegen Zarif in Teheran gesprochen. Soweit der Bericht von Christian Buttgereit. Dazu auch unser Kommentar hier im Deutschlandfunk nach den 19 Uhr Nachrichten. Der westafrikanische Staat Mali ist seit 2012 Aufmarschgebiet für islamistische Gruppierungen. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich griff zwar dort militärisch ein, doch die Instabilität hält an. Auch die Bundeswehr ist im Land stationiert. Der Einsatz dort gilt als sehr gefährlich. Und wie gefährlich es dort ist, zeigt ein Massaker, von dem Jens Borchers berichtet.
Bei dem Angriff auf ein Dorf der Volksgruppe der Dogon sind mindestens 95 Zivilisten ermordet worden. Das bestätigte Malis Verteidigungsminister dem französischen Fernsehsender France 24. Die Ortschaft im Zentrum des Landes in der Region Mopti wurde demnach in der Nacht zum Montag attackiert. Die Bewaffneten sollen nach Berichten von Überlebenden wahllos um sich geschossen haben. Sie hätten im ganzen Dorf Feuer gelegt, viele Leichen seien deshalb verbrannt. Die malische Regierung spricht von einem terroristischen Angriff. In der betroffenen Gegend gibt es seit einigen Jahren erhebliche Spannungen zwischen den Volksgruppen der Dogon und der Fulbe. Dabei geht es um Weideland und Zugang zu Wasser. Diese Auseinandersetzungen werden zunehmend von terroristischen Gruppen genutzt, die vor allem in der Volksgruppe der Fulbe Kämpfer rekrutieren wollen. Im März waren bei einer Attacke auf ein Dorf der Fulbe mindestens 160 Menschen dieser Volksgruppe getötet worden.
Massaker in Mali, Jens Borchers berichtete. Waffenlieferungen an Saudi-Arabien. In Deutschland und nicht nur dort ein heißes Thema. Im Koalitionsvertrag steht, Deutschland werde keine Waffen an Länder liefern, die am Krieg im Jemen beteiligt sind. Dennoch hat die Bundesrepublik in den ersten 9 Monaten dieses Jahres Ausfuhrgenehmigungen für Rüstungsgüter im Wert von 416 Millionen Euro erteilt. Saudi-Arabien ist immer noch Deutschlands zweitbester Kunde. US-Präsident Trump denkt nicht in Kategorien von Menschenrechten. Ihm ist das Geschäft wichtig. Also hat er die Ausfuhr von Rüstungsgütern nach Saudi-Arabien genehmigt. Allerdings ohne den Kongress zu fragen. Und im Senat geht das zu weit. Er hat jetzt Gegenmaßnahmen ergriffen. Arthur Landwehr.
Die Genehmigung war genau vor dem Feiertag gekommen, als das politische Washington nach Hause verschwunden war. Waffen im Wert von 8,1 Milliarden Dollar hatte die Regierung am Kongress vorbei für Saudi-Arabien genehmigt, begründet mit einer Notlage, verursacht durch die Spannungen um Iran. Das wollen Senatoren beider Parteien nicht einfach schlucken und bringen bereits heute, am ersten Tag nach der Parlamentspause, eine Resolution ein, die den ganzen Deal kippen könnte. Sie nutzen dafür ein Gesetz, nachdem eine Regierung auf Antrag des Kongresses die Menschenrechtslage eines Landes beurteilen muss, bevor Waffen geliefert werden dürfen. Und genau das wollen sie beantragen und eine Mehrheit dafür scheint sicher. Die Nähe Donald Trumps zu Saudi-Arabien ist vielen Senatoren, auch der Republikaner, ein Dorn im Auge. Sie wollen vor allem nicht, dass die USA das Land bei seinem Krieg im Jemen unterstützen. Stimmt der Senat entsprechend ab, hätte die Regierung 30 Tage Zeit für das Menschenrechtsgutachten. Fällt das schlecht aus, könnte der Kongress das Geschäft ganz untersagen. Er muss allerdings eine Zweidrittelmehrheit zusammenbekommen, um ein Veto des Präsidenten zu überstimmen. Sonst werden die Waffen trotzdem geliefert.
US-Senat gegen Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien. Arthur Landwehr. Kasachstan hat einen neuen Präsidenten gewählt und das Ergebnis wundert niemanden, auch wenn es 7 Kandidaten gab. Übergangspräsident Tokayev bekam eine große Mehrheit. Er war derjenige, der vom zurückgetretenen Dauerstaatschef Nazarbayev zu seinem Vertreter bestellt worden war. Und also ändert sich vermutlich wenig im autoritären Staatsgefüge. Die Jugend im Land sieht sich betrogen. Marta Wilczynski berichtet.
Auch am Morgen nach der Wahl gingen einige wieder auf die Straße. Wieder wurden sie von Polizei und Sicherheitskräften an Armen und Beinen gepackt, davongetragen, in Kleinbusse gedrückt. Es ist eine Fortsetzung im Kleinen. Der Wahltag in Kasachstan wurde begleitet von Protesten in mehreren kasachischen Städten. Polizei, Spezialeinheiten und Militär gingen rigoros gegen die friedlich Demonstrierenden vor. Allein für Almaty und die Hauptstadt Nur-Sultan vermeldete das Innenministerium etwa 500 Festnahmen. Dokumentiert wurden diese Ereignisse nicht nur von Journalisten, Aktivisten und Menschenrechtlern, sondern auch von den etwa 300 Wahlbeobachtern der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Ihr Fazit am Tag nach der Wahl:
Die Präsidentschaftswahl in der Republik Kasachstan war ein wichtiger Moment für mögliche politische Reformen. Aber er wurde umgedreht durch eindeutige Verletzungen von Grundfreiheiten und Druckausübung auf kritische Stimmen.
Mit Blick auf die zahlreichen Festnahmen und das Vorgehen der Sicherheitskräfte sagte OSZE-Koordinator George Zeretelli:
Solche Ereignisse sind zutiefst verstörend. Und diese Art der Überreaktion kann das Ansehen eines Landes massiv beschädigen.
Obwohl die Wahl selbst weitestgehend korrekt abgelaufen sei, konnten die Wahlbeobachter der OSZE auch zahlreiche Unregelmäßigkeiten feststellen, vor allem was die Auszählung der Stimmen betrifft. Erst 4 Stunden nach Schließung der Wahllokale wurden überhaupt erst erste Zahlen aus den Umfragen mit den Wählern bekannt gegeben. Das vorläufige Ergebnis der Zentralen Wahlkommission kam am Mittag nach der Wahl. Demnach hat der bereits vorher designierte Nachfolger von Dauerpräsident Nursultan Nazarbayev, Kasym Schormat Tokayev, die Wahl wenig überraschend mit knapp 71% der Stimmen gewonnen. Die Wahlbeteiligung lag landesweit bei über 77%. OSZE-Koordinator George Tseretelli sprach bei seiner Auswertung der Wahl auch noch einmal bewusst über die Menschen hinter den Wahlzetteln.
Die Erwartungen der kasachischen Bevölkerung sind hoch, dass der neue Präsident die demokratischen Institutionen stärken, soziale Reformen durchführen und die Entwicklung der Zivilgesellschaft fördern wird.
Der kasachische Politologe Dosim Satpayev glaubt jedoch nicht daran, dass sich unter Tokayev sehr viel verändern wird.
Tokayev ist kein Reformator, er ist Befürworter des Status quo. Deswegen stand in seiner Wahlkampagne das Wort Kontinuität ganz vorne. Verstehen Sie? Kontinuität, Entwicklung und Gerechtigkeit. Aber in Kasachstan gibt es sogar einen Witz dazu. Wenn der erste Punkt Kontinuität heißt, kann von Entwicklung und Gerechtigkeit keine Rede sein.
Und so war es auch die Aussicht auf diese Art der Kontinuität, die die Menschen in Kasachstan auch am Tag nach der Wahl wieder auf die Straße brachte.
Nach der Präsidentenwahl in Kasachstan, Marta Wilczynski. Die Massenproteste gestern in Hongkong sind dann später dann doch teilweise aus dem Ruder gelaufen. Es gab Auseinandersetzungen mit der Polizei, die den Regierungssitz geschützt hat. Axel Dornoff.
Einige hundert Demonstranten haben in Hongkong gegen Mitternacht versucht, Absperrungen einzureißen und das Parlament und den Regierungssitz zu stürmen. Die Polizei ging mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen die Demonstranten vor. Es gab Verletzte und Festnahmen. Am frühen Morgen ist es laut Polizei zu weiteren, kleineren Zwischenfällen gekommen. Zuvor war der Protest in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong friedlich geblieben. Nach Angaben der Organisatoren hatten am Sonntag mehr als 1 Million Menschen gegen ein geplantes Auslieferungsgesetz demonstriert. Das wären die größten Proteste in Hongkong seit mehr als 15 Jahren. Kritiker fürchten, dass mit dem geplanten Gesetz Auslieferungen nach Festlandchina erleichtert werden und Hongkong auf Ersuchen chinesischer Behörden Verdächtige ausliefern muss. Weil aber China kein unabhängiges Justizsystem habe, fürchten sie Fälle von politischer Verfolgung, rechtlicher Willkür bis hin zu Misshandlung und Folter von Andersdenkenden. Erst kürzlich wurden in Hongkong mehrere Demokratieaktivisten zu Haftstrafen verurteilt. Sie waren maßgeblich an den sogenannten Regenschirmprotesten von 2014 beteiligt. Damals hatten Zehntausende Menschen wochenlang in Hongkong demonstriert. Für mehr Demokratie, freie Wahlen und gegen den wachsenden Einfluss der chinesischen Staats- und Parteiführung in der früheren britischen Kronkolonie.
Axel Dorloff berichtete. Wind- oder Wasserkraft werden ja gerne als alternative Energien bezeichnet, doch sie sind weder alternativ noch neu, denn es gab einmal eine Zeit, da waren diese Energiearten ganz alternativlos. Als der Strom eben noch nicht aus der Steckdose kam, da waren Mühlen unverzichtbar. An diese Wunderwerke der Technik erinnert jedes Jahr an Pfingstmontag der Deutsche Mühlentag. Bei der zentralen Eröffnungsveranstaltung in Abbenrode in Sachsen-Anhalt war Carsten Reuß dabei.
Das ließ die Gäste in Abbenrode erstaunen. 250 Jahre alt ist die Wassermühle Otto und sie klappert wie am ersten Tag. Dank des Engagements der Einwohner, die sie vor 15 Jahren mühevoll sanierten. Wie stolz Andreas Weihe, Vorsitzender des örtlichen Heimatvereins, erklärt.
Viele sagen, ihr seid der Spinner, aber diese Leute sagen auch nur Spinnerbringungsleiter, nicht immer in den eingefahrenen Gleisen bleiben. Und das Schöne ist dabei, da locken wir jetzt auch die Jugend ein bisschen. Die sind auch selber stolz. Das war in den 90er Jahren ganz schlimm hier, wollten alle nur weg. Aber jetzt sagen sie, ich bin stolz, ein Abbenröder zu sein und wir haben hier was zu präsentieren. Und da sieht man auch, dass viele junge Leute hier mithelfen. Die sind alle ein bisschen verrückt.
Diese Verrücktheit und ihre Folgen sind schuld, dass die Deutsche Mühlengesellschaft die zentrale Eröffnungsveranstaltung des Mühlentages heute in den 800 Einwohnerort am Nordharzrand verlegte. Erhard Jahn, der Präsident der Deutschen Mühlengesellschaft.
Abbenrode ist ein Dorf, das 6 Mühlen hatte, ursprünglich mal. Also es gibt hier außer der wieder restaurierten Otto-Mühle verschiedene Mühlen, an denen die Geschichte wieder erlebbar gemacht wird. Abbenrode ist schon eine Seltenheit wegen der Anzahl der Mühlen und vor allen Dingen auch wegen des Engagements, was der Verein hier an den Tag legt.
Mühlen sind nicht nur technische Denkmale, sondern auch Zeitzeugnisse früheren Lebens und Arbeitens. Das möglichst vielen zu zeigen sei Ziel des Mühlentages, so Erhard Jahn.
Wir wollen mit diesem Tag den Gedanken der Mühlenerhaltung in die Bevölkerung tragen. Wir wollen das Interesse der Leute für historische Technik wieder erwecken. Es ist nicht nur Technikgeschichte, es ist auch Sozialgeschichte.
Fast 1900 historische Mühlen hat die Deutsche Mühlengesellschaft erfasst. 6 davon klapperten einst am Mühlbach von Appenrode. Papiermühle, Eisenhammer, Ölmühle, Getreidemühle und Sägemühlen. Sie alle sind heute durch den Mühlenwanderweg miteinander verbunden, angelegt vom Heimatverein. Besonderer Clou: Funktionsmodelle der Mühlen kann man im Heimatmuseum bewundern.
Das ist was ganz Besonderes. Also einmal zeigen Sie den Eisenhammer von Appenrode, den die Papierherstellung und auch die Getreidemühle. Und dadurch können wir sie natürlich wieder zum Leben erwecken.
Seit 1994 gibt es den Deutschen Mühlentag. Seit 1996 strömen Mühlenfans Pfingstmontag auch nach Appenrode. Heute waren es besonders viele.
Wunderbar. Es ist ja wirklich nicht zu fassen, wie detailgerecht das alles und mit wie viel Liebe das alles hier restauriert wurde. Und die Leute das betreiben ganz großartig.
Sehr schön. Wunderbar. Schön anzugucken.
Sehr gut gemacht. Man sieht auch, wie das damals so war.
Ist immer wieder schön. Also ich bewundere mal den Verein hier. Toll, was die auf die Beine stellen.
Erfolg und Wertschätzung für ein verrücktes Mühlendorf. Das wollen sie in Appenrode auch in Zukunft bleiben. Erst recht nach dem heutigen Tag.
Für uns ist es ja eine große Auszeichnung für unsere jahrzehntelange Arbeit und auch eine Ehre. Da merken auch die Mitglieder, dass das wirklich auch anerkannt wird.
Der Deutsche Mühlentag, Carsten Reuß berichtete. Die Informationen am Abend im Deutschlandfunk, 18.26 Uhr. In Großbritannien, da geht es ja gerade politisch drunter und drüber. Die Briten wollen raus aus der EU, können aber nicht und versuchen es jetzt mit einem neuen Regierungschef. In London ist eben gerade die Frist abgelaufen, bis zu der sich Bewerber der konservativen Partei melden müssen, wenn sie ins Rennen gehen wollen. Aber es gibt in Großbritannien ja nicht nur Chaos, auch wenn das in der Berichterstattung manchmal so aussehen mag. Im Gegenteil, das Inselreich ist ein Hort der Tradition. Dazu trägt nicht wenig das Könighaus bei, dessen Mitglieder bestechen alleine durch ihr hohes Alter. Zum Beispiel Prinz Philipp. Der Mann der Queen wird heute 98. Thomas Spickhofen.
Seit fast 2 Jahren lebt Prinz Philipp im Ruhestand. Öffentliche Auftritte an der Seite seiner Frau sind sehr, sehr selten geworden. Ebenso aktuelle Äußerungen oder Bilder von ihm. Aber Schlagzeilen, die bekommt er noch ganz gut hin.
Good evening. The Duke of Edinburgh has been involved in a road traffic accident close to the Queen's estate at Sandringham in Norfolk.
Der Herzog von Edinburgh verwickelt in einen Autounfall im Januar in der Nähe von Sandringham, dem Landsitz der Königsfamilie im Osten von England. Philipp war auf eine Landstraße eingebogen und hatte ein heranfahrendes Auto übersehen. Sein Land Rover überschlug sich, ein vorbeifahrender Augenzeuge zog den Gatten der Queen aus dem Auto heraus. Philipp sei benommen gewesen und habe gleich gefragt, ob alle anderen wohl auf seien. Danach bringen Sicherheitsleute den Prinzen gleich weg vom Unfallort. 2 Tage später entschuldigt er sich bei den anderen Opfern des Unfalls, wird aber auch schon wieder hinterm Lenkrad gesehen, diesmal unangeschnallt. Dickie Arbiter, jahrelang Sprecher des Königshauses, lässt durchblicken, dass Philipp eben auch heute noch so stur sein dürfte wie immer schon.
Es ist sehr schwierig, ihn zu irgendetwas zu zwingen. Die Queen kann ihm vielleicht was sagen, aber meistens hört er nicht auf das, was man ihm sagt. Selbst wenn es die Polizei ist, heißt das nicht, dass er darauf hört. Es kann auch passieren, dass er angeschnallt losfährt und unterwegs dann den Gurt ablegt. Solange man nicht daneben sitzt und darauf besteht, dass er den Gurt anbehält, gibt es keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Unless you're sitting there alongside and insisting
that he wears a seatbelt, there's no way of checking. Immerhin, 2 Wochen später gibt Philipp dann doch seinen Führerschein ab. Für den selbstbewussten Philipp hat das britische Königshaus immer die schwierigste Rolle bereitgehalten, die es zu vergeben hat. Stets an der Seite und doch auch 2 Schritte hinter der Queen. Eine echte Herausforderung für das Paar, gesteht er einmal. Erst mit der Zeit hätten sie eine sinnvolle Aufgabenteilung und eine gute Balance gefunden. Letztlich gehe das alles nur mit viel Toleranz, erklärt Philipp Jahre später. Toleranz sei die Hauptzutat für jede glückliche Ehe. Das hätten auch sie beide gelernt.
However, I think that the main lesson that we've learned is that tolerance is the one essential ingredient of any happy marriage.
Und glauben Sie mir, fügt er damals hinzu, die Queen hat Toleranz im Übermaß.
You can take it from me that the Queen has the quality of tolerance in abundance.
Mehr als 22.000 Auftritte hat Philipp in seiner schwierigen Rolle absolviert. Immer gut für eine unkorrekte Bemerkung, manchmal war es aber auch einfach nur unterhaltsame Selbstironie. Er sei der erfahrenste Gedenktafelenthüller der Welt, sagt er vor 2 Jahren, kurz bevor er sich in den Ruhestand verabschiedet. Wo und wie Prinz Philipp heute seinen 98. Geburtstag verbringt, dazu wollte sich der Buckingham-Palast nicht äußern. Privatsache.
Soweit zum Beispiel Kofen aus London. Die Theater- und Musical-Branche um die 41 Broadway-Theater in New York hat in der abgelaufenen Saison mal wieder neue Bestwerte präsentiert. Umsatz- und Besucherzahlen stiegen um je rund 10% im Vergleich zum Vorjahr. Und zum Abschluss der Spielzeit, da feierten sich die Theater selbst und verteilten die begehrten Tony Awards unter ihren besten Produktionen.
Die Tony-Show hatte gerade erst begonnen, da rannte der Erste schon raus.
I just have to go to the bathroom.
Really? You can't just wait?
I am bloated as hell and I'm not gonna take it anymore.
Bryan Cranston, der Schauspieler, bekannt aus Breaking Bad, nominiert für seine Rolle im Theaterstück Network über den wütenden Nachrichtenmoderator Howard Beale. 2 Stunden später dann hat er den Tony in der Hand. Bester Schauspieler am Broadway in einem Theaterstück und wieder wütet er.
Finally, a straight old white man gets a break.
Der 2. Tony für Bryan Cranston, der in dieser Kategorie Jeff Daniels und auch Adam Driver schlug und der den Preis allen Journalisten widmete, die die Wahrheit suchten und dann diese Botschaft des bekennenden Trump-Gegners Cranston. Die Medien, sagt er, seien nicht die Feinde des Volkes. Demagogie sei der Feind.
The media is not the enemy of the people. Demagoguery is the enemy of the people.
Jubel im Saal. Beste Schauspielerin, die 86-jährige Elaine May, für ihre Rolle als Alzheimer-kranke Frau im Drama The Waverly Gallery. Bestes Theaterstück Ferryman, zugleich die beste Regie von Oscar-Preisträger Sam Mendes. Die einzige Frau übrigens, die dieses Jahr überhaupt als Musical-Regisseurin am Broadway arbeitete, Rachel Chalkin. Sie führte Regie bei Hadestown, jenem Musical, das in der griechischen Unterwelt spielt. Chalkin gewann den Tony für die beste Musical-Regie und ihre Botschaft, es braucht mehr Frauen, mehr Minderheiten hier in diesem Job, es brauche mehr Fantasie.
I wish I wasn't the only woman directing a musical on Broadway this season. There are so many women who are ready to go. There are so many artists of color who are ready to go. And we need to see that racial diversity and gender diversity reflected in our critical establishment too. It is a failure of imagination by a field whose job is to imagine the way the world could be. So let's do it. Thank you. Thank you.
Überhaupt Hadestown, es räumte ab. 8 Tonys, darunter bestes Musical, bester Hauptdarsteller, der schwarze Andre de Shields, der der Welt dann 3 gute Ratschläge gab, die ihm stets halfen. Umgib dich mit Menschen, deren Augen leuchten, wenn sie dich sehen. Der schnellste Weg anzukommen? Langsam. Der Gipfel hier ist nur der Fuß des nächsten Berges, also mach immer weiter.
Surround yourself with people whose eyes light up when they see you coming. 2, slowly is the fastest way to get to where you want to be. And 3, the top of one mountain is the bottom of the next, so keep climbing.
Beste Wiederaufnahme eines Theaterstücks, The Boys and the Band. 50 Jahre nach Stonewall, nach Beginn der Schwulen- und Lesbenbewegung, späte Ehre für Autor Mart Crowley, der 1968 das Stück über 9 schwule Männer schrieb. Ein Skandal damals. Weinend widmete er seinen Tony den Schauspielern, die damals den Mut hatten, die Rolle zu übernehmen.
9 brave men who did not listen to their agents when they were told that their careers would be finished if they did this play. And they did it. And here I am. Thank you, all you.
Zum ersten Mal dann ein Tony für eine Schauspielerin und Sängerin im Rollstuhl, Ali Stroker aus der Wiederaufnahme des Musicals Oklahoma. Für alle,
die selbst ein Handicap haben, sagt sie in den Saal der Radio City Music Hall in New York. Ihr seid hier jetzt mit mir repräsentiert am Broadway.
This award is for every kid who is watching tonight, who has a disability, who has a limitation or a challenge, who has been waiting to see themselves represented in this arena. You are.
Georg Schwarte berichtete über die Verleihung der Tony Awards am New Yorker Broadway. Und von den Tony Awards zum Sport, Astrid Ravol ist im Studio.
Und zum Tennis, denn da ist Profi Mona Bartel aus Neumünster beim WTA-Turnier in Zertogenbosch in der ersten Runde gescheitert. Die 28-Jährige unterlag in ihrem Auftaktmatch der Qualifikantin Grete Minnen mit 5:7 und 4:6. Bartel war die einzige deutsche Spielerin bei diesem Rasenturnier. Und auch in Stuttgart waren für zwei deutsche Tennisprofis die Auftakthürden viel zu hoch, berichtet Detlef Lindner.
Kein guter Tag für die deutschen Tennisspieler. Philipp Kohlschreiber ist überraschend in der ersten Runde ausgeschieden. Der 35-Jährige unterlag dem Newcomer Miomir Kecmanovic aus Serbien in 3 Sätzen. Kohlschreiber 1,5 Sätze gut, dann schlichen sich aber Fehler in das Spiel des Augsburgers.
Mein Gegner war sehr solide, hat wenig falsch gemacht, aber ich glaube, dass ich es selber trotzdem in der Hand gehabt hätte. Und das habe ich mir selber, glaube ich, anzuheften, dass ich einfach zu unkonstant, zu viele Fehler und dadurch natürlich mein Gegner viele Punkte so geschenkt habe.
Zuvor hatte schon Mischa Zverev seine Erstrunden-Niederlagenserie fortgesetzt. Der Bruder des Turnierfavoriten Alexander unterlag dem Franzosen Jo-Wilfried Tsonga klar in 2 Sätzen 3:6 und 0:6. Alexander Zverev hat als topgesetzter Freilos in der ersten Runde.
Nach dem holprigen Start in die Frauenfußball-Weltmeisterschaft müssen die DFB-Nationalspielerinnen Mittwoch die zweite Partie gegen Spanien bestreiten. Bis dahin, Martina Knief, gilt die Devise:
Nur nicht nervös machen lassen. So geht die DFB-Auswahl ins nächste Turnierspiel. Nicht von den Kritiken an der nicht immer überzeugenden Leistung gegen China, nicht von den kleineren oder größeren Blessuren nach dieser Partie und auch nicht von der Stärke des nächsten Gegners Spanien. Ruhig analysierte das Trainerteam den WM-Auftakt und genauso entspannt wird das zweite Spiel vorbereitet. Mit den Spanierinnen wartet wieder ein starker Kontrahent. Es ist das Schlüsselspiel um den Gruppensieg.
Und dafür sollte insbesondere die deutsche Abwehr aufgeräumter sein als noch gegen die Chinesinnen. Nationaltorhüterin Almut Schuld jedenfalls vertraut auf die Unterstützung ihrer Verteidigung.
Wir werden sehen, es entscheidet auch immer viel, wie man in so eine Partie reinkommt. Vielleicht nach den ersten 10 Minuten, wenn die Spielerinnen in der Defensive ein gutes Gefühl haben, ein gutes Miteinander. Ich mache mir da keine Sorgen, solange dieses Kämpferherz da ist und wir zusammenhalten, können wir alles ausgleichen.
Bereits morgen Abend steht dann das zweite EM-Qualifikationsspiel für die DFB-Herren an. In Mainz geht es gegen Estland und Assistenztrainer Markus Sorg weiß, wie der nächste Gegner einzuschätzen ist.
Von ihrer Spielanlage sind sie vielleicht ein bisschen variabler in der Defensive, aber sie leben auch von einer guten Organisation, gute Struktur. Und von daher lässt es natürlich darauf zurückschließen, dass auch diese Mannschaft sehr defensiv auftreten wird. Aber das ist ja immer so, vor allem gegen uns oder gegen größere Nationen, dass kleine Nationen dann versuchen, die Räume vor dem eigenen Tor zu verdichten. Und von daher wird sich, glaube ich, im Großen und Ganzen für uns nicht so viel ändern.
Konstanz war so ein Punkt, den Sie auch angesprochen haben. Sie haben gesagt, Sie wollten dann gegen Weißrussland eigentlich die Dreierkette beibehalten. Wird das jetzt auch möglicherweise gegen die Esten der Fall sein, um eben an dieser Konstanz festzuhalten?
Im Endeffekt ist es so, dass die Konstanz dann auch über die Raumaufteilung kommt und natürlich auch über die Interpretation der einzelnen Positionen. Aber ich denke schon im Nachhinein, dass sich das auch ausbezahlt hat in Weißrussland, dass wir mit 3 gelernten Innenverteidigern gespielt haben, obwohl sie natürlich im Spielaufbau alles andere waren als Innenverteidiger. Und von daher denke ich, dass wir mit Sicherheit in der Raumaufteilung das gleich machen werden. Ob die einzelnen Positionen jetzt so besetzt sind wie noch in Weißrussland, das muss man auch sehen.
DFB-Assistenztrainer Markus Sorg war das im Gespräch mit Philipp Weißkirch. Eine Woche vor dem EM-Auftaktspiel gegen Dänemark hat sich auch die deutsche U21-Nationalmannschaft weiteres Selbstvertrauen geholt. Im Testspiel gegen Polen über 4x30 Minuten setzte sich der DFB-Nachwuchs mit 3:2 durch. Die Partie gegen den EM-Teilnehmer war für U21-Trainer Stefan Kunz die letzte Gelegenheit, vor dem Turnier unter Wettkampfbedingungen zu testen. Der russische Rennkanute Oleg Schewtkow hat nach einem positiven Dopingtest die Nutzung der verbotenen Substanz EPO zugegeben und ist vom Internationalen Kanuverband für 4 Jahre gesperrt worden. Schewtkow war mit dem russischen Kajakvierer bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 Vierter geworden, nachdem er zuvor in derselben Bootsklasse 2013 in Duisburg Weltmeister und 2011 auch WM-Bronze gewann. Schewtkow war bei einer Trainingskontrolle durch die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA Ende März dieses Jahres auffällig geworden. Und gleich ab 19.10 Uhr gibt es mehr Sport an diesem Feiertag, an diesem Pfingstmontag, unter anderem damit einer längeren Strecke zum Bergsteigen. Da berichtet Hohenbergsteiger David Göttler, warum er 100 Meter vor dem Gipfel des Mount Everest auf einmal umdrehte.
Astrid Ravol mit dem Sport in den Informationen am Abend. Ich sage noch Tschüss für heute. Ich bin Jochen Fischer.